Auf Tour zu gehen ist mir sehr, sehr wichtig. Auf Tour zu gehen ist mir fast wichtiger, als ein neues Album aufzunehmen. Zu spüren, was vom Publikum an Emotionen auch wieder zurückkommt, das ist schon großartig.
Heute im Aufwacher am Wochenende, Wolfgang Niedecken und ich reden über Heimat und Köln. Schön, dass Sie zuhören.
Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt.
Sie sind hier beim Aufwacher gelandet. Das ist der Podcast der Rheinischen Post. Unter der Woche nachrichtlich und am Wochenende, am Samstag, nehmen wir uns immer ein bisschen mehr Zeit. Und wenn Sie es noch nicht gemacht haben, empfehle ich Ihnen, den Aufwacher in Ihrer Podcast-App zu abonnieren. Willkommen zu einer neuen Folge der Döbler-Dialoge. Döbler, das bin ich, Moritz Döbler. Seit gut einem Jahr der Chefredakteur der Rheinischen Post in Düsseldorf, nicht in Köln. Und Dialoge führe ich sehr gerne mit Menschen, die von den Dingen etwas verstehen, über die ich wenig bis nichts weiß. Heute ist Wolfgang Niedecken mein Gast. Er ist ein Idol meiner Jugend. Er hat den Soundtrack für einige meiner prägendsten Jahre beigesteuert. Dafür schon mal ganz vielen Dank.
Gern geschehen.
Es hatte auch mit einer ersten unglücklichen Liebe zu tun, die alle Lieder mitsingen konnte. Anna, Anna, Wisch, Wasch. Seine Musik kenne ich also gut, aber von Heimat verstehe ich nicht so richtig viel. Ich habe an mehr als einem Dutzend Orte mehr als ein Jahr gelebt. Meine Geburtsstadt Wuppertal gehört nicht dazu und Köln auch nicht. Es waren viele tolle Städte dabei, zuletzt Bremen und Berlin. Jetzt ist das wunderbare Düsseldorf meine neue Heimat. Herr Niedecken, bei Ihnen ist das ganz eindeutig Köln. Was bedeutet das eigentlich, diese Heimat ein ganzes Leben lang zu haben?
Ja, ich benutze eigentlich diesen Heimatbegriff immer im Zusammenhang mit Heimathafen. Also damit kann man es auch am besten erklären. Ich freue mich, dass ich diesen Heimathafen habe, wovon ich aufbrechen kann und auch gerne wieder zurückkomme.
Ja.
Und das ist so ein Gefühlsding. Es gibt ja ganz verschiedene Formen von Heimat. Man kann auch sagen, man fühlt sich auch in einem guten Kunstwerk, in einem guten Buch oder weiß der Teufel, fühlt man sich zu Hause, gibt einem Heimat oder eine Musik, mit der man viel verbindet, kann einem auch Heimat bieten. Aber die eigentliche Frage war ja, glaube ich, nach der Stadt. Und das ist für mich natürlich eindeutig Köln, weil ich hier aufgewachsen bin nach dem Krieg. Also ich bin ja im sechsten Jahr nach dem Krieg geboren. Und da war Köln noch wirklich sehr, sehr zerbombt. Ich bin also in den Trümmern aufgewachsen. Wir haben in Trümmern gespielt. Hatten von daher natürlich auch wunderbare Abenteuerspielplätze, über die wir uns als Kinder keine Gedanken gemacht haben. Aber und dann war die Kölner Südstadt in diesem von mir besungenen 800-Meter-Radius um den Klotwigplatz, das war Bullerbü. Das war für mich als Kind war das so eine Art Bullerbü. Ich war behütet. Meine Eltern hatten diesen kleinen Lebensmittelladen, wo auch mein Bruder und seine Frau drin mitarbeiteten. Und es war wirklich sehr, sehr dörflich. Und ich habe da ausschließlich in guter Erinnerung.
Darf ich nochmal auf den Begriff zurückkommen, den Sie verwendet haben vom Heimathafen? Mhm. Was ist denn eigentlich schöner, aus dem Hafen rauszufahren oder wieder zurückzukommen?
Das nimmt sich nichts. Das ist die Freude jeweils ist gleich groß. Also es war noch nie so, dass ich gedacht habe nach einer Tournee, oh Scheiße, jetzt musst du schon wieder nach Köln zurück oder nach einer Reise oder was. Ich habe mich immer auf Köln gefreut. Ich habe mich aber auch immer darauf gefreut, loszudürfen. Und ich meine, das ist ja natürlich ein großes Privileg in diesem zum Beruf geronnenen Hobby, was ich da habe. Ich habe ja Malerei studiert und ich weiß noch, als ich die ersten Ausstellungen ich habe in Hamburg meinem Kunstverein ausgestellt. Das war so abenteuerlich. Ich komme nach Hamburg, ist ja unfassbar. Ich komme mit meinem erlernten Beruf bis nach Hamburg und dann habe ich ein Jahr später in Berlin ausgestellt. Das war unfassbar. Und mittlerweile habe ich mich in diesen ja mittlerweile 42 Jahren, wo wir überregional unterwegs sind, an das Reisen total gewöhnt. Aber es ist immer noch so, dass ich gerne aufbreche und auch gerne wieder zurückkomme. Ich kann da keine 51% oder 49%. Ich bin sowieso kein Zahlenmensch, aber es hält sich die Waage.
Das Studium hat Sie ja auch nach New York geführt. New York ist ein Ort, der für ganz viele Künstler, Musiker ein Sehnsuchtsort ist. Das war bei Ihnen nicht so?
Doch, das war schon. Also der Sehnsuchtsort New York auch zu gleichen Teilen, weil mich die Musik interessiert hat, die von da kam. Aber ich natürlich auch zur Zeit, ja, eigentlich im letzten Ausläufer der Pop-Art studiert habe. Der letzte Ausläufer war Fotorealismus. Und ich habe dann in New York tatsächlich einen sehr, sehr wichtigen Vertreter der Pop-Art, der in Europa merkwürdigerweise nicht so bekannt ist wie in Amerika, also bei Larry Rivers gearbeitet. Und auch bei Howard Kanowitz, das war allerdings dann einer von den Fotorealisten. Insofern habe ich dieses letzte Aufbäumen der Pop-Art habe ich da noch wirklich vor Ort erlebt. Und das war natürlich klasse. Vor allen Dingen bei so einem Altmeister wie Larry Rivers.
Aber es war für Sie völlig klar, dass Sie dann auch wieder den Weg zum Heimathafen zurück antreten. Das war eindeutig.
Ja, also das ist ein bisschen merkwürdig gelaufen. Also ich hätte eigentlich da noch bleiben können als Assistent von zwei anderen Künstlern, wobei der eine war mir zu wild und von dem anderen fand ich die Bilder nicht gut. Und deswegen habe ich gedacht, ja, ich habe dann auch erkannt, dass meine beiden Freunde, die da arbeiteten, dass die gar nicht mehr dazu kamen, ihr eigenes Ding zu machen.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, komm, ich fahre wieder nach Hause und mache mein eigenes Ding. Ich stand auch ja vorm Examen und das war auch in Ordnung. Also ich ist eigentlich ein bisschen, wie soll man sagen, meine beiden Freunde haben für mich Erfahrungen mitgemacht. Ich habe sehr von deren Erfahrungen profitiert. Und ich bin ja dann später dann auch nochmal da gewesen und das ist alles in die richtige Bahn geraten. Aber in dem Moment, als ich da 74 zum ersten Mal war, ja, ich könnte eigentlich jeden einzelnen Tag nacherzählen, was mir da passiert ist. So viele tolle Erlebnisse. Aber letztendlich dann doch der Entschluss, ich flieg nach Hause und mach meine Examensarbeiten und kann dann mein eigenes Ding machen. So, das wäre jetzt die Kurzform.
Ja, Sie haben ja am Anfang beschrieben, wie sehr Sie sozusagen in Köln als Kind aufgewachsen sind und das prägend war. Ihre Eltern kamen ja gar nicht aus Köln. Ne? Die sind von Unkel nach Köln gezogen. Also Sie waren sozusagen der erste Kölner.
Nein. Mein Vater stammt aus einer Winzerfamilie.
Ja.
Mein Vater ist 1904 geboren. Er stammt aus einer Winzerfamilie. Die haben da in Unkel am Rhein haben die schönen Riesling angebaut. Und dann kam zwischen den beiden Weltkriegen, wurde die Reblaus aus Amerika eingeschleppt. Und die Winzer an Rhein, Mosel, Nahe, die wurden der Reblaus nicht Herr. Und dann mussten auch die Brüder meines Vaters einen anderen Beruf erlernen. Und mein Vater hat es dann gewagt und ist ins exotische Köln, 50 Kilometer rheinabwärts ausgewandert, was für die Zeit war schon ein Schritt. Das war schon, und hat dann mit seiner ersten Frau hier in Köln ein Lebensmittelgeschäft aufgemacht. Dann ist ihm die Frau abhanden gekommen, die ist ihm weggelaufen und er stand mit meinem dann schließlich 20 Jahre älteren Halbbruder alleine da.
Ja.
Und hat dann nach dem Krieg meine Mutter kennengelernt. Aber meine Mutter ist nun absolut ein Mädchen aus der Südstadt. Also geboren in der Alteburger Straße,
jawohl,
im zweiten Hinterhof, Tochter eines Kirchenmalers, der seine Familie aber als Maler und Anstreicher durchbringen musste. Also das war, meine Mutter war echt Kölschmädchen, definitiv.
Erinnern Sie sich, wo Sie am 6. März 1983 waren?
Am 6. März 1983. 6. März.
Ich gebe Ihnen einen Hinweis, war ein Sonntag.
6. März, weiß ich nicht, keine Ahnung.
Das war der Tag der Bundestagswahl, wo Helmut Kohl gewählt wurde.
Ah, ja, ja, alles klar. Dann weiß ich, das war in Paderborn.
In Paderborn und ich war auch dabei. Also ich habe Ihnen sozusagen zugejubelt.
Ja.
Und das Interessante finde ich auch an ihrer Musik, Menschen singen Dinge mit, die Refrains versteht man einigermaßen, aber viele der Texte habe ich damals nicht verstanden.
Ja, ist doch klar.
Ne? Was bedeutet das für Sie? Das wird ja bei manchen Zuhörern von englischen Texten ganz ähnlich sein. Was bedeutet das für Sie, dass die Texte, in die Sie viel Herzblut legen, wahrscheinlich nicht von allen oder vielleicht sogar von den meisten gar nicht verstanden werden? Es sei denn, man liest es dann nach und erschließt es sich so ein bisschen.
Ja. Das ist ein unglaublicher Vertrauensbeweis unseres Publikums. Es ist wirklich ein unglaublicher Vertrauensbeweis, weil die vertrauen mir, dass das schon in Ordnung ist, was ich da singe, und können ja im Zweifelsfall nachschlagen und dann werden sie feststellen, okay, stimmt, das sieht er so, vielleicht sehe ich das auch so, muss aber gar nicht so sein, ich will ja keinen überreden mit irgendwas. Die Gefühle habe ich auch oder sowas in der Art, die mich damit identifizieren können. Aber dieser Vertrauensbeweis, das ist schon, muss ich manchmal auch schon denken, wow, das hat ja nicht jeder. Also das ist ja sehr oft, dass das auch vollkommen egal ist, was derjenige da singt. Das glaube ich bei uns aber nicht. Dann hätten wir es nicht über all diese Jahre auch behauptet.
Sie sprechen von einem Vertrauensbeweis. Haben Sie manchmal auch das Gefühl, die haben gar nicht verstanden, was ich meine? Bei Kristallnacht war das ein bisschen so, ne?
Also das war vielleicht ganz am Anfang mal so, aber ich denke, man sollte die Leute nicht für allzu blöde halten. Also dass jemand die Kristallnacht mit einem Lampenladen verwechselt, also das ist zwar ein guter Witz, aber ich glaube nicht. Also das Wort Kristallnacht, der Begriff, dieser euphemistische Begriff übrigens, ne, das ist ja irre, dass mir das noch nie einer vorgeworfen hat. Eigentlich darf man den ja nicht benutzen. Das ist ein euphemistischer Begriff, den die Nazis geprägt haben, beschönigend für ein furchtbares Pogrom. Und aber es ist verstanden worden. Und das ist auch wieder irre, dass die Leute dann tatsächlich verstanden haben, worum es in dem Text geht, obwohl der Text nur wirklich surreal ist. Das ist, da merkt man den Kunststudenten noch. Da ist von Bruegel und Bosch und weiß der Geier, Franz Kafka-Uhr, was da alles die Rede ist. Das ist ja eigentlich, ich habe ja eigentlich was gesungen über eine Angst, die ich verspürt habe. Also der Anlass, dieses Lied zu schreiben, war ja ein Abend an einer Fähre von Kythera. Es ist ganz am Süden von der Peloponnes, die Insel, wo man dann wieder wo die Leute dann am Wochenende, am Sonntagabend wieder zurück auf die Peloponnes wollten. Und es wurde gedrängelt, Alte wurden beiseite geschubst, Kinder wurden fielen fast ins Wasser. Und diese Drängelei war so unangenehm. Das habe ich so unangenehm erlebt, weil ich mag ja meine Griechen, ja. Das hat noch lange nachgehangen bei mir. Und dann irgendwo in einem Dorf auf der Peloponnes, dann habe ich dann diesen Text geschrieben. Einfach aus diese Angstmetaphern, diese Angstbilder. Und es riecht nach Kristallen. Also ich habe gedacht, was machen Leute denn alles, wenn es wirklich mal um die Wurst geht? Und nicht nur um eine blöde letzte Fähre. Das war so dieses Angstding. Und das bin mit diesem Text nach Köln gekommen. Ich wusste, die Band wird mich dafür hassen, weil das war schon mal wieder kein Refrain drin. Es war endlos lang, 6 Strophen ohne Refrain.
Ja.
Und die Band hat mich nicht gehasst. Die Band hat sofort verstanden. Das war ich glaube, das ist das Stück, wo wir am meisten gemeinsam unsere Ideen in einen Pott geschmissen haben. In all den Jahren. Ich habe da gestanden, habe nur noch gestaunt. Mit dem Text habe ich irgendwas gemacht, was die Band verzaubert hat. Und alle haben beigesteuert. Und es ist ja auch geblieben. Und es ist vor allen Dingen, das ist im Radio gelaufen. Ein refrainloses Stück, 6 Strophen und nicht, man hat ja jetzt immer diese Begriffe Uplifting, ja. Also das Radioformat sagt ja, das muss ja irgendwie auch Uplifting sein. Also muss ja irgendwie so gut gelaunt machen. Uplifting war es schon mal gar nicht. Das wäre heute unmöglich, absolut unmöglich. Ein Stück wie Ruhe vom Sturm, vom letzten Album, das kommt ab und zu mal in einem Handeinsatz, wenn ich zu einem Interview geladen bin. Aber da käme ja niemals auf eine Heavy Rotation oder irgendwas. Das ging damals noch.
Ich glaube, das ist so eine Art Hymne geworden damals, ne? Also
ja, komisch, ja. Aber die Leute, deswegen eigentlich die Ausgangsfrage, die sie gestellt haben, die Leute haben das verstanden, ja. Die haben das verstanden.
Ja.
Die haben keinen Lampenladen abgefeiert.
Nee. Trotzdem ist ja interessant, Sie sagen, Kristallnacht kann man eigentlich gar nicht mehr sagen, ist ein Begriff der Nazis, stimmt ja auch. Konnte man damals, das ist ungefähr 40 Jahre her, wie sehr hat sich der Umgang mit Sprache verändert? Also wahrscheinlich ist es ja so, das haben Sie jetzt ein paar Mal gesagt, das ging damals noch, wir sind damals noch im Radio gespielt worden, aber Sie müssen wahrscheinlich heute viel stärker auf Sprache achten und sozusagen Grenzen ausloten, was man sagen kann oder nicht sagen kann?
Ne, muss ich gar nicht. Also ich muss das gar nicht. Also ich finde einige Sachen, finde ich mega albern.
Sagen Sie mal was.
Also was? Die mich auch nerven. Also diese Gendersternchen nerven mich. Das ist einfach, ich lese gerade das Buch von Habeck, das neue Buch. Und pro Seite locker 10-mal Gendersternchen. Ich will aber eigentlich über das nachdenken, was er mir da nahe bringen will. Ich finde das ja auch großartig. Es ist ein tolles Buch, wunderbar. Aber die Gendersternchen, jedes Gendersternchen lenkt mich wieder neu ab. Und ich habe ja nur begriffen, dass es so ist, aber ich würde nie irgendwann ein Gendersternchen irgendwo schreiben. Niemals. Das kann ich jetzt schon versprechen. Werde ich niemals tun. Weil das mir albern vorkommt.
Wie würden Sie es denn machen? Also wahrscheinlich teilen Sie ja den Impuls. Die Hälfte der Menschheit geht beim generischen Maskulinum unter.
Ja, sicher.
Also wie macht man es?
Aber natürlich.
Wie macht man es, ist auch gut gefragt.
Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ja. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wie man ein Auto repariert. Warum soll ich jetzt wissen, wie man das mit den Gendersternchen macht? Ich weiß es nicht. Aber es ist nichts, was mich wirklich, was mich so beschäftigt, dass ich mich da reinknien würde. Also es liest sich ja sowieso immer, jetzt hast du nur noch Bäckerinnen. Du hast keinen Bäcker mehr, du hast jetzt nur noch Bäckerinnen. Auch Käse. Also, aber es ist jetzt kein vordringliches Problem für mich. Vordringliche Probleme sind, wie mit diesem Corona-Ding, wenn wir das endlich mal in den Griff kriegen, das sind Probleme. Oder noch schlimmer, wie kriegen wir unsere Umwelt gerettet. Das sind wirklich Probleme. Also, das ist natürlich Äpfel und Birnen Vergleiche. Natürlich sind Gendersternchen unwichtiger als unsere Umwelt, gar keine Frage.
Lass mich eine Frage dazu noch stellen. Wie sehen das Ihre beiden Töchter? Die sind ja beide erwachsen, längst.
Also da wird schon drüber diskutiert. Für die ist das ein Thema. Da wird doch diskutiert und zwar also auch kontrovers, wo ich dann irgendwann sage, Mädels, ich verstehe euch, aber für mich ist es eigentlich albern. Und dann, okay, für Vater ist das albern. Sehen Sie dann noch ein, dass das für Vater albern ist? Und ich kann aber auch akzeptieren, dass es für Sie nicht albern ist. Und damit sind wir eigentlich, damit sind wir dann eigentlich durch. Vielleicht kommt die Diskussion ab und zu nochmal auf, aber ich freue mich ja im Gegenteil. Ich freue mich ja, dass die politisch aufmerksam sind. Also diese ganze Black Lives Matter und diese Fridays for Future Geschichte, da freue ich mich, wenn die Töchter sagen, in Köln ist die Demonstration, geh der mit dahin. Ich würde mich ja nicht aufdrängen. Aber wir sind dann tatsächlich zu viert dahin gegangen. Mein Enkel war noch im Bauch. Also sind dann wirklich zu 4,5 dahin gegangen und haben mit, aber als Aufforderung und nicht irgendwie, aufdrängen ist sowieso nicht mein Ding.
Wir waren eben in Paderborn im Jahr 1983. Kohl begann dann seine Regierungszeit, das waren 16 Jahre. Merkels Regierungszeit wird in Kürze genauso lange gedauert haben. Erkennen Sie einen klaren Unterschied zwischen der Kohl-Ära und der Merkel-Ära? Eben klang ein bisschen was bei der Sprache an. Haben Sie den Eindruck, dass weniger klar ist, was links, was rechts ist? Also ist die.
Es gibt ja Leute, die werfen der Angela Merkel vor, dass sie den Grünen und der SPD die Themen geklaut habe. Das sehe ich nicht so. Warum soll jemand, der etwas einsieht, warum soll der nicht Themen besetzen? Also das ist ja Quatsch, die Umwelt gehört ja nicht den Grünen. Und die Arbeiterschaft gehört auch nicht der SPD, was? Also insofern
1983 waren die Fronten einfach klarer, ne?
Ja,
einfach klarer, ja. Wer gegen wen man ist, ne?
Ja, damals war vor allen Dingen die ganze Nachrüstungsgeschichte, die ganze Anti-AKW-Geschichte, das war alles noch war sehr sehr weit vorne. Aber was hat Merkel gemacht? Wehrpflicht abgeschafft, Atomkraftwerke werden geschlossen. Also muss ehrlich sagen, also nach dieser sogenannten Flüchtlingskrise ist die Kanzlerin sehr in meinem Ansehen gestiegen. Und letztendlich jetzt auch, was Corona betrifft. Ich meine, die kann ja nicht beorderte Mufti den Länderchef sagen, was sie zu tun haben. Das ist halt unser föderales System. Wo das ist Flöhehüten, mein lieber Mann. Also da beneide ich keinen drum.
Sind Sie denn mit dem Ergebnis einverstanden?
Ich hätte ehrlich gesagt lieber, wenn eine Sache mal richtig konsequent gemacht würde. Ich finde übrigens, dass die Wahl zur Unzeit kommt. Denn was passiert hier? Der Überbringer der schlechten Nachricht ist schuld. Und man wird als Überbringer der schlechten Nachricht nicht gewählt. Also werden keine konsequenten Maßnahmen ergriffen, weil das ist ja eine wirklich sehr schlechte Nachricht für die Wirtschaft beispielsweise, für die Gastronomie, für unsere Branche. Das ist die schlechte Nachricht. Der Einzige, der sich da traut, ist Karl Lauterbach. Chapeau. Ich bewundere den dafür. Ich bewundere den für den. Der weiß ja auch, dass er teilweise in den Satire-Sendungen auseinandergenommen wird, teilweise auch sehr, sehr unfair. Von irgendeinem Grimassenschneider. Also ich ziehe den Hut vom Karl Lauterbach.
Es wäre also aus Ihrer Sicht besser zu sagen, lass uns einmal einen richtigen Lockdown machen und im Zweifel die Wahlen verschieben? Habe ich Sie da richtig verstanden?
Ja, das wäre ja blauäugig. Also man kann ja die Wahlen kriegt man nicht mehr verschieben. Das wäre, was dann los wäre, dann wären in Kassel keine 20.000 Querdenker unterwegs, dann wäre in Berlin 200.000, weil das würden sich die Leute nicht bieten lassen. Das wird nicht gehen. Aber ich sage nur, die Wahl kommt zur Unzeit. Verschieben lassen, das wird nicht gehen. Wäre ja Wasser auf die Mühlen derer, die sagen, diese ganze Corona-Geschichte ist ja nur erfunden worden, um uns zu entmündigen oder was. Also den Verschwörungstheoretikern Wasser auf die Mühlen, das kann man nicht machen, leider. Ich persönlich hätte kein Problem damit. Sagen wir mal, wenn wir jetzt wirklich sagen, wenn wir ordentlich durchimpfen, dass wir dann nächstes Jahr hoffentlich dann auch mal wieder auf Tournee gehen könnten. Ja, aber Wahl verschieben wird nichts. Es gibt nichts.
Darauf wollte ich zu sprechen kommen. Wir sprechen wenige Tage vor Ihrem 70. Geburtstag. Soll nachgefeiert werden, 30. März 2022. Danach die Tournee. Wie wichtig ist Ihnen dieses Ereignis und die Tournee, die danach kommt? Ist das vielleicht die letzte Tournee, die Sie machen? Oder was hängt da dran?
Also ich habe nicht an eine Abschiedstournee gedacht, weil wenn man an eine Abschiedstournee denkt, dann plakatiert man das, um den Leuten zu signalisieren, Leute, wenn ihr das nochmal sehen wollt, dann müsst ihr jetzt alle kommen. Ich habe immer Probleme mit diesem Begriff Abschiedstournee, weil dann in der Regel kommt dann bei den Kollegen dann doch noch immer so dieses Ding, ja, aber die Fans wollten, dass ich nochmal und so. Das fühlt sich irgendwie komisch an. Also ich mag den Begriff nicht.
Die Stones haben das, glaube ich, 4 oder 5 Mal gemacht, ne?
Die Stones waren da vielleicht geschickt. Die haben das selber nie gesagt. Es wurde halt immer irgendwie geschrieben. Ja, aber da gibt's andere Kollegen, die noch immer schön fleißig jetzt eine Tournee nach dem anderen spielen und die das angekündigt haben. Ist auch egal, ich kümmere mich um mich, was das betrifft. Aber die Frage war ja eigentlich die, wie wichtig mir das ist, diesen Geburtstag zu feiern. Ehrlich gesagt, Geburtstagsfeiern ist für mich persönlich nicht besonders wichtig. Mir ist natürlich klar, dass man medienmäßig an so einem Geburtstag einiges aufhängen kann. Das ist mir klar, gar keine Frage. Muss man auch nicht naiv sein. Es wird doch ausgenutzt. Also was jetzt alles erscheint zu meinem 70., wo ich auch der Hop bleibe, kommen die auch noch an. Und Ja gut. Und aber mir ist das Touren sehr wichtig. Auf Tour zu gehen ist mir sehr, sehr wichtig. Auf Tour zu gehen ist mir fast wichtiger, als ein neues Album aufzunehmen. Ein neues Album nimmt man auf, weil man einen Gestaltungsdrang als Künstler hat, dass man sich irgendwie neu formulieren will oder das weiterführen will, das man beim letzten Album formuliert hat. Das ist prima, aber der Kontakt und dieses, im übertragenen Sinne, dieses Tennisspielen mit dem Publikum, wo man denen den Ball zuschlägt und der Ball kommt wieder zurück und es entwickelt sich eine Energie. Das kannst du, die Energie kriegst du nicht, wenn du einfach nur eine Platte machst und ab und zu mal auf die Kommentare guckst, auf Facebook-Kommentare, ob sie denn das Album mögen oder nicht, oder guckst du auf die Umsatzzahlen. Umsatzzahlen sind nichts Sinnliches. Umsatzzahlen sind halt nur Zahlen und sonst gar nichts. Aber zu spüren, was vom Publikum an Emotionen auch wieder zurückkommt, das ist schon großartig. Das ist auch was süchtig machen kann. Also Bob Dylan ist nicht umsonst auf der Never Ending Tour. Das ist eine Lebensform.
Arbeiten Sie denn an einem neuen Album?
Nein, wir haben ja das Album erst rausgebracht jetzt im September. Also jetzt könnte ich noch nichts jetzt an einem neuen Album arbeiten. Wäre auch Quatsch, weil da hat sich noch nicht so viel angesammelt, dass man das in einer lockeren Form tun könnte. Natürlich könnte man jetzt sagen, wir haben Corona und die sollen jetzt alle mal Musik schreiben aus der Band und mir dann schicken und ich überlege mal, was ich dazu singen kann. Aber ich habe für mich alleine schon das Gefühl, dass ich denke, da hat sich noch nicht genug angesammelt. Das ist noch nicht, also dieses Fass läuft noch nicht über. Ja, also beim vorigen Album war das wirklich so, habe so viel erlebt in den Jahren dazwischen, den letzten beiden Studioalben, dass ich wusste, da wird was kommen, da wird auf jeden Fall was kommen. So viel erlebt auch. Und das muss jetzt überhaupt nicht sein.
Wir sind ein paar Mal haben das Thema Corona gestreift. Sie haben gesagt, Sie würden sich nach Rücksprache mit Ihrem Arzt, haben Sie in einem Interview gesagt, würden Sie sich impfen lassen, auch mit AstraZeneca. Sie haben beschrieben, wie sehr sozusagen Ihre Tourneepläne durcheinandergewirbelt sind. Wenn Sie auf diese Bilder von den Massendemonstrationen in Kassel schauen, die wir eben auch schon erwähnt haben, gibt es irgendetwas an diesen selbsternannten Querdenkern? Ich sage sehr bewusst selbsternannte Querdenker. Gibt es an denen irgendetwas, womit Sie etwas anfangen können? Weil ein Querdenker im ursprünglichen Sinne des Wortes sind Sie ja auch.
Ja, das ist also, die haben auch den Begriff gekapert. Ne? Ja. Ich habe durchaus Verständnis beispielsweise für Leute, die da mitgehen, die Angst haben, sich impfen zu lassen, die dem noch nicht trauen. Weil es hieß ja noch im vorigen Jahr, dass eigentlich so eine Testung, dass das so locker 4 Jahre in Anspruch nimmt. Also wenn da Leute irgendwie dem nicht vertrauen, und vor allen Dingen, wenn sie nicht glauben, dass das für ihre Kinder gut ist. Sowas kann ich nachvollziehen. Diese Angst kann ich nachvollziehen. Aber auch diese Leute müssen bitte darauf achten, mit wem sie sich gemein machen. Wenn bei so einer Demonstration Leute die Reichskriegsflagge schwenken, spätestens dann muss man merken, hoppla, mit denen will ich mich nicht gemein machen. Das sind Leute, die unsere Demokratie spalten wollen. Die wollen einen Keil in die Gesellschaft treiben. Und dann habe ich auch für die Leute kein Verständnis, die da von mir aus esoterischen Gründen oder die eben beschriebene Angst, dass die Impfstoffe noch nicht genug getestet sind. Alles in Ordnung. Aber spätestens an dem Punkt müssen auch diese Leute merken, nee, mit Nazis marschiere ich nicht. Das muss einfach ganz, ganz klar sein.
Man darf sich nicht in falsche Gesellschaft begeben, quasi.
Nein, ja, das darf man nicht. Und was soll man noch mehr über die Querdenker? Es sind ja auch Realitätsverweigerer. Man gucke rüber nach Brasilien, die kommen ja gar nicht mehr nach mit ihren Bulldozern, wo sie die Gräber da aufreißen. Das ist ja unfassbar. Da kann man doch nicht mehr sagen, das gibt's nicht. Das ist ein Grippchen. Also wer will dann so einem Typen wie dem Bolsonaro, also dem würde ich ja noch nicht mal einen gebrauchten Kleinwagen abkaufen. Dem Typ, der ist sowas von unglaubwürdig wie sonst was. Und dann kommt man an und sagt, die wird's gar nicht geben. Die Seuche wird's gar nicht geben. Da fällt mir auch nichts mehr ein. Da habe ich auch keine Zeit zu diskutieren. Da sage ich einfach, okay, dann meint das, aber klau mir bitte nicht meine wertvolle Zeit.
Was fehlt Ihnen eigentlich am meisten in dieser Lockdown-Zeit? Oder anders gefragt, worauf gründen sich Ihre Hoffnungen? Sie haben gerade das Beispiel von Brasilien beschrieben, ganz fürchterlich. Worauf gründen sich Hoffnungen? Was fehlt Ihnen am meisten? Wie wird es wieder gut?
Natürlich fehlt mir am meisten der soziale Kontakt zu meinen eigenen Freunden. Haben wir einen guten Kontakt und wir sehen uns auch. Wir haben im Garten wir nennen das immer den Corona-Pavillon aufgeschlagen, wo wir dann wirklich im Winter teilweise mit so Außenheizstrahlern sitzen können, um mal irgendwie ein Glas Wein trinken können. Schön mit der Maske und im gebührenden Abstand und immer nur im ganz kleinen Kreis, damit wir nicht komplett so aushungern. Aber so, dass das einfach wieder mal so unkontrolliert passieren kann. Letztens habe ich mich gesehen, ging irgendwie um Fußball und ich sitze im Stadion und gucke dem glorreichen 1. FC Köln zu und ich habe mich im ersten Moment erschrocken, warte, die sind alle viel zu nah an mir dran. Wieso sitze ich da? Man hat so Schockerlebnisse. Aber immer noch im ersten Moment. Ah ja, klar, war ja vorher.
Wir waren am Anfang in Köln, Heimat. Prägend für Köln ist zumindest in der Silhouette auch der Dom. Was fühlen Sie eigentlich, wenn Sie den Kölner Dom sehen? Gehört der zur Heimat dazu, zu dem Heimathafen? Sie sind katholisch, getauft vermutlich sowieso, Kommunion wahrscheinlich auch.
Also ich bin restkatholisch, das ist ein Begriff, den habe ich erfunden. Ich bin restkatholisch.
Sind Sie noch Mitglied in der Kirche?
Nein. Ich bin ausgetreten. Bin ausgetreten, nachdem mein Vater gestorben war, weil ich hätte das dem nicht antun können. Mein Vater ist 80 gestorben und relativ schnell danach bin ich dann auch ausgetreten, weil ich halte den Katholizismus für eine Religion, für eine sehr unbarmherzige Religion, aber das aus dem eigenen Erleben raus. Allein was die meinem Vater angetan haben. Der durfte nicht mehr zu den Sakramenten gehen, weil ihm seine Frau abgehauen ist. Und der Mann war nur wirklich unglaublich gläubig. Hat größte Angst hat er gehabt, dass er keine letzte Ölung kriegt. Wie kann eine Religion, die ständig von Nächstenliebe redet, wie kann die so unbarmherzig sein? Also furchtbar.
Wir reden ja im Moment, wenn wir über die katholische Kirche reden, sehr viel über die Missbrauchsfälle, die jetzt aufgearbeitet werden. Sie haben selber Erfahrung damit als Internatsschüler. Damals wurde der Pater, um den es ging, das haben Sie in Ihrer Autobiografie geschrieben, wurde quasi versetzt. Man wusste nicht mehr, wo er hinkommt und so weiter. Wenn Sie heute auf den Versuch der Aufarbeitung von Missbrauchsfällen in der katholischen Kirche schauen, nehmen Sie das der Kirche ab, dass sie sich aufrichtig darum bemüht? Erkennen Sie Dinge wieder, die Sie von damals kennen? Wie gucken Sie auf das, was ja insbesondere in Köln gerade sehr, sehr scharf diskutiert wird?
Also ich glaube, dass Einzelne das wirklich sehr, sehr ernst nehmen. Es gibt honorige Leute in der katholischen Kirche, aber der Altmännerverein im Vatikan, diese Altmänner-Clique, die wähnt sich immer noch in Zeiten des Absolutismus. Die haben einfach den Knall nicht gehört. Die katholische Kirche müsste, aber ich bin ja nicht mehr Mitglied, insofern muss ich auch nicht sagen, ich habe ja da nicht irgendwie was zu sagen, aber wenn ich einen guten Rat geben würde, dann würde ich versuchen, mal drüber nachzudenken, über diesen ganzen Zölibat-Quatsch. Ja, das ist sowas von ewig gestrig. Ist ja damals irgendwie um 1200 rum eingeführt worden, damit die Erbschaften an die Kirche gehen. Das ist ja überhaupt nichts, Gott in Anführungszeichen Gott gewollt ist. Also dieser ganze Quatsch, das gehört gründlich durchgefegt. Und je gründlicher die das machen, desto mehr bleiben die Leute auch in der Kirche drin. Also man müsste, keine Ahnung, wie die Austritte aus der evangelischen Kirche sind, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die so hoch sind wie bei der katholischen Kirche. Die Leute werden Ungläubiger, das stimmt schon. Ja, also in Krisenzeiten, nach dem Krieg waren die Leute deutlich gläubiger als dann, wenn es ihnen wieder gut geht. Das merkt man, klar.
Sind Sie?
Aber ich glaube, die müssen radikal ihren Laden aufräumen.
Sind Sie denn trotz alledem und nach wie vor noch irgendwie gläubig? Glauben Sie?
Ich bin, ich habe es ja mit Oxymoron. Ja, ich bin ein Agnostiker mit Gottvertrauen. So sind aber, glaube ich, die meisten Rheinländer. Immer wenn die Rede vom Herrgott ist, dann stehen wir doch ein bisschen strammer. Also das Agnostiker mit Gottvertrauen fühle ich mich auch gut drin definiert.
Da muss ich noch drüber nachdenken, finde ich sehr, sehr spannend. Wir waren am 6. März 1983. Damals wurde Kohl gewählt und die Grünen erstmals in den Bundestag. Für Sie auf der Bühne in Paderborn war sehr klar, gegen wen und was Sie sind. Wie ist das jetzt am 26. September 2021? Die Bundestagswahl steht an. Ist sehr klar, wogegen Sie sind oder vielleicht noch viel klarer, wofür Sie sind?
Ja, also damals war das alles noch ein bisschen platter, ein bisschen einfacher. Damals war ganz klar, auf keinen Fall Kohl. Das war völlig klar. Diesmal ist für mich auch klar, dass es in erster Linie um die Ökologie geht. Weil ich könnte meinen Kindern nicht mehr in die Augen gucken, wenn ich irgendwie eine andere Priorität hätte. Es geht um die Ökologie, es geht darum, also man kann ja nicht mehr von 11:55 reden, man muss schon von Viertel nach zwölf reden. Also das, was noch zu retten ist, muss jetzt aber endgültig mal gerettet werden. Deswegen, der Aspekt ist der wichtigste Aspekt bei der nächsten Wahl. Jetzt muss ich nicht sagen, wen ich wähle, weil ich habe...
Naja, ich frage nicht, was Sie wählen, aber folgerichtig wäre das aus dem, was Sie sagen, dass Sie für einen grünen Bundeskanzler oder, ich gendere jetzt mal bewusst, eine grüne Bundeskanzlerin sind.
Ja, ja. Hätte ich, würde ich präferieren, stimmt. Also ich hoffe, dass es der Wahrscheinlichkeit nach ist es möglich, dass es auf grün-schwarz rausläuft.
Mit Robert Habeck, dessen Buch Sie gerade lesen, oder mit Annalena Baerbock, die auch als Kandidatin möglich ist?
Wenn Annalena Baerbock ein Buch schreiben würde, würde ich das vorher auch noch lesen. aber ich weiß mehr vom Habeck. Okay. Ich weiß einfach mehr. Das hat mit Gender für mich überhaupt nichts zu tun.
Okay.
Ich halte den für einen sehr, sehr eloquenten Denker. Manchmal ist es ein bisschen allzu verkopft, wenn der normale Mann von der Straße das verstehen soll. Der hat einfach, kann ein bisschen schwerfallen. Also könnte sachdienlich sein, wenn das ab und zu mal ein bisschen einfacher ausgedrückt würde. Einige Seiten muss ich locker dreimal lesen, damit ich sie kapiere. Das ist schon klar.
Herr Nedeken, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Es hat mir großen Spaß gemacht. Vielen Dank noch viel mehr für die Musik, die Sie dem Soundtrack meiner Jugend mitgegeben haben. Kommen Sie gut durch die Pandemie, bleiben Sie gesund. Alles Gute. Vielen Dank.
Machen Sie es auch gut. Wir sehen uns. Wahrscheinlich. Nicht erst in Paderborn.
Tschüss. Okay. Tschüss. Das war der Aufwacher am Wochenende mit Wolfgang Niedeken. Schreiben Sie mir Ihre Gedanken, wenn Sie mögen, an aufwacher@rp-online.de. Und weitere Kontaktmöglichkeiten finden Sie auf rponline.de/aufwacher. Bis bald.
Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf rp-online. rp-online.de